Thriller-Autoren werden ja immer darauf reduziert, wieso wir so das Böse so mögen, das Dunkle und was uns an dem Mord und Totschlag und Serienkillern so fasziniert. Und dann wurde mir klar, man nimmt halt einen Schicksalsschlag und der ist so der Gradmesser. Wenn man den überwunden hat oder wenn man mittendrin ist, muss man sich die Frage stellen, was sind eigentlich die Werte, die man selber gegen diesen Schicksalsschlag verteidigen will oder gegen Mord oder Totschlag oder gegen, ja, gegen ein Verbrechen. Wofür lohnt es sich zu leben? Und da kann man mit einem guten Buch, auch einem guten Thriller, seine Sinne schärfen. Und ich finde, man braucht nicht den Thriller in der Realität. Aber genau das ist jetzt das, was passiert. Ne? Also auch gerade, was jetzt passiert. Ich meine, wir sitzen uns hier mit einer Maske gegenüber und wir werden in dieser Sekunde, also in fast jeder Sekunde, mindestens unterbewusst, müssen wir uns mit unserer eigenen Sterblichkeit beschäftigen.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unterwegs mit dem Podcast der DB Mobil und zwar mit einem ganz besonderen Gast. Er ist Deutschlands erfolgreichster Buchautor, aber er ist viel mehr als das, nämlich auch promovierter Jurist. Viele Jahre lang beim Radio gearbeitet, kennt sich mit Journalismus hervorragend aus und sein aktuelles Buch ist ausnahmsweise mal kein Thriller. Wahrscheinlich wissen Sie jetzt, um wen es geht, wenn Sie nicht schon vorher sich den Titel der Folge durchgelesen haben. Ja, es ist Sebastian Fitzek. Wir fahren gemeinsam von Berlin-Südkreuz nach Halle. So, fangen wir an hier. Ich bin tatsächlich selten Berlin-Südkreuz.
Ich bin jetzt ja hier häufiger Südkreuz eingestiegen, weil eigentlich das war immer die Verbindung nach... Die schnellste Verbindung nach Leipzig.
Ah, und es ist nicht so viel los, ne?
Ja, in Hamburg machen das hier
auch einige. Das ist Altona zusteigen oder Dampfer oder so. Das machen auch viele. Irgendwie, weil es ein bisschen besser gelegen ist oder du mit dem Auto besser fahren kannst. Aber Hauptbahnhof ist Hauptbahnhof.
Hauptbahnhof ist auf Hauptbahnhof, ja.
Du bist richtig Berliner, ne? Hast Berlin
definitiv
noch nie verlassen, ne? Nicht so wirklich.
Also jetzt nicht, um meinen Wohnsitz zu verlegen. Ich habe gelesen, dass mittlerweile es mehr zugezogen als Berliner gibt. Also es ist 49-51%. Ich gehöre zu den 49% noch geborenen Berliner. Ich bin die Minderheit, genau.
Wie ist das für euch Berliner, dass eure Stadt so geworden ist? Weißt du, in Hamburg ist schön. Ich bin ja auch zugezogen, so ganz ursprünglich. Aber irgendwie hat sich nicht so viel verändert. Ich freue mich mal, wie das so ist, wenn so die eigene Stadt sich komplett verändert.
Berlin ist ja so groß, dass man sich entscheiden kann, will ich die Veränderung spüren oder will ich phlegmatisch dort leben, wo sich nichts verändert. Da gibt es natürlich auch Regionen, die haben davon gar nichts mitbekommen. Also die haben schon mitbekommen, dass die Mauer gefallen ist, die Bewohner, aber sie haben noch nichts, hat sich nicht so wahnsinnig viel getan in ihrem Kiez. Und das ist ja eigentlich auch ein Problem von Berlin. Es gibt ja nicht so dieses richtige Zentrum.
Da ist er.
Neu zugestiegen.
München. Ja. Danke.
Achso.
Na? 78 Minuten Verspätung. Das erste Mal. Erste Mal, seit wir diesen Podcast machen, dass wir wirklich eine spürbare Verspätung haben.
Also, mir macht das ja, ich muss sagen, also natürlich, wenn man einen beruflichen Termin hat, ist es nicht so angenehm.
Nee, das stimmt.
Aber das Bahnbashing, was da häufig betrieben wird, finde ich auch seltsam. Ich weiß nicht.
Ist gut, so ist es normal. So macht man es ja auch.
Kommst du jetzt noch auf Englisch eigentlich?
Jetzt.
Jetzt kommen wir nochmal auf Englisch.
Nee, auf Englisch kommt nicht mehr. Nee, wenn wir Berlin verlassen haben, geht man davon aus, dass kein englischsprachiger Mensch, also vor allem nicht nach.
Man kann es mal Berg verlassen, ne? So. Man, das ist meistens ein Kaffee.
Genau, dann ist es vorbei.
wenn ich fliege, stelle ich mir sowieso grundsätzlich darauf ein, dass ich 75 Minuten später erst irgendwo sitze oder mich auch freue, ob eine Durchsage kommt. Also das ist ja auch ein bisschen weiter her. Wir müssen ja sagen, wir sind ja jetzt quasi in einem Zeitalter, wo Fliegen jetzt nicht mehr so häufig passiert ist. Aber tatsächlich, sage ich mal, wenn ich dann hier schön im Warmen dann endlich sitzen kann, dann ist es auch vergessen mit den 75 Minuten.
Du, wir hatten eine kleine Hamburg-Rundfahrt heute. Aha. Wir sind von Hauptbahnhof nach... Der Scheibenwischer war kaputt.
Ja.
So, das war's. Und dann sind wir, so wie sich so witzig und so absurd anhört, aber es schneite halt in Hamburg heftig,
klar,
obwohl Frühling ist. Und dann sind wir wieder nach Altona und wieder zurück. Und ich habe es tatsächlich nicht gemerkt, dass wir 90 Minuten jetzt schon dort im Kreis fahren, weil ich gute Gesellschaft hatte.
Schön.
Es war total nett.
Also das ist natürlich wirklich angenehmer, wenn man im Zug sitzt ohnehin. wenn dann das Bordbistro noch offen hätte, wäre es noch besser. Und dann kriegt man das auch schon rum.
Was macht die Kunst?
Die Kunst, eigentlich, also sagen wir mal so, viele sagen ja, dass jetzt das beste Zeitalter wäre, um zu schreiben, weil man ja eh als Autor Homeoffice geübt ist. Das stimmt aber nicht so ganz. Ich bin eigentlich jemand, der gerne rausgeht, der gerne auch sich inspirieren lässt, mit Menschen quatscht. Das ist ähnlich wie beim Musiker. Ja. Klar gibt es Musiker, die die ganze Zeit zu Hause sitzen und wahrscheinlich im Studio ihre Songs komponieren, aber letztlich geht man halt gerne auch mal auf ein Konzert, um zu gucken, was machen denn die anderen so. Und dieser Austausch, der fehlt dann schon. Also insofern, Zeit zum Schreiben ist durch die weggefallenen Lesungen und Touren und allem drum und dran schon da. Aber ich wünschte, es wäre eigentlich andersrum. So wie viele wahrscheinlich.
Ja, ich habe das Gefühl, dass es einigen auch gefällt.
Also muss es ja geben, ne? Also die Menschen sind verschieden. Es ist und jeder pickt sich da was raus. Ich bin aber weit davon entfernt, das Ganze romantisch zu verklären, weil so diese Rückbesinnung und was uns wirklich wichtig im Leben, das sind natürlich Fragen, die man sich gerne stellt. Dazu sind übrigens auch Bücher da, finde ich. Also wir Thriller-Autoren werden ja immer darauf reduziert, wieso wir so das Böse so mögen, das Dunkle und was uns an dem Mord und Totschlag und Serienkillern so fasziniert. Und da habe ich lange drüber nachgedacht und dann festgestellt, ja, eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Ich habe mich natürlich beschäftigt, warum lese ich selber sowas? Nicht ausschließlich, aber doch häufig. Und dann wurde mir klar, man nimmt halt einen Schicksalsschlag. Und der ist so der Gradmesser. Wenn man den überwunden hat oder wenn man mittendrin ist, muss man sich die Frage stellen, was sind eigentlich die Werte, die man selber gegen diesen Schicksalsschlag verteidigen will oder gegen Mord oder Totschlag oder gegen ein Verbrechen. Wofür lohnt es sich zu leben? Und da kann man mit einem guten Buch, auch einem guten Thriller, seine Sinne schärfen. Und ich finde, man braucht nicht den Thriller in der Realität. Aber genau das ist jetzt das, was passiert. Ne? Also auch gerade, was jetzt passiert. Ich meine, wir sitzen uns hier mit einer Maske gegenüber und wir werden in dieser Sekunde, also fast jeder Sekunde, mindestens unterbewusst, müssen wir uns mit unserer eigenen Sterblichkeit beschäftigen. Wenn wir wissen, okay, wir sind potenzielle Virenschleudern.
Oh Gott, das machst du? Du beschäftigst dich jetzt gerade, wo wir hier sitzen, mit deiner eigenen Sterblichkeit?
Nicht bewusst. Natürlich jetzt bewusst in der Sekunde, weil wir darüber reden. Das ist klar. Aber guck mal, früher bin ich nicht rausgegangen und habe jedem Menschen am Gesicht schon anerkannt, oh, der könnte mich töten. Und zwar gar nicht willentlich, sondern nur, weil er eben vielleicht infektiös ist. Das bleibt natürlich haften. Dann, wenn ich morgens schon gucke, wie viele Menschen sind jetzt traurigerweise wieder an Covid gestorben, in Berlin, in Deutschland, in der Welt, wie ist der R-Wert, wie ist die Inzidenz? Das ist ja alles etwas, wo man das... Damit beschäftigen sich normalerweise Versicherungsmathematiker, aber doch nicht wir, die wir Tag für Tag für Tag eigentlich verdrängen wollen, um leben zu können. Ja? Und das ist nämlich die permanente, tägliche Auseinandersetzung mit dem Tod. Das ist nicht so gesund, finde ich. Also damit will ich das ja, deswegen, ich will nur sagen, ich will das nicht verklären. Mir hätte ein Film wie Contagion gereicht.
Hätte dir ausgereicht.
Das hätte mir völlig ausgereicht. Ja, ja. Und ich hätte trotzdem mich gefragt, okay, wenn mir das passiert... Und womit würde ich denn quasi meine Zeit verbringen wollen? Mit Online-Shopping offensichtlich nicht, denn das gibt's und trotzdem sind die Menschen nicht so wahnsinnig zufrieden, dass ihnen das jetzt als einziges noch geblieben ist.
Nee, wenn du nicht in den Laden reingehen kannst und wenn du nicht irgendwie
Kontakt.
Dieses Drumherum, Kontakt und Menschen und was essen. Ich habe nichts gekauft jetzt in letzter Zeit. Ich habe auch gemerkt, wie ich mit meinen Klamotten sehr zurechtkomme.
Ja.
Ich muss mich auch nicht jetzt ganz besonders herrichten, weil ich jetzt auch nicht... Du machst ja abends nichts. Also für jetzt zu Hause...
Nee, du, ich habe mich gefragt, ob das Ganze gefilmt wird sogar noch und habe mich halbwegs...
Du bist gut angezogen.
Schlicht Rollkragenpulli, Schwarz, kann nicht so wahnsinnig passieren.
Ja.
Aber tatsächlich ist es so. Ja. Und das Geile ist, man muss sich auch nicht so richtig mehr rasieren, ne?
Ja, ich habe meine Haare wachsen, mein Bart wächst. Du bist irgendwie, weiß ich nicht, in so einer Zwischenwelt. Ich muss aber sagen, die Zwischenwelt gefällt mir nicht ganz so schlecht.
Ach, echt?
Ich, ja.
Ah, okay.
Also ich bin der Mensch gewesen, der gerne essen gegangen ist und gerne Sachen gemacht hat. Mhm. Aber dieses weniger Konsumieren finde ich gar nicht so schlimm.
Ja. Eben kam gerade der Schaffner vorbei, hat so ein bisschen eingeloopt
und der war sich nicht rein und der war sich nicht sicher, ob er uns sicher. Er ist direkt in den nächsten.
Aber ist das jetzt eine Methode? Könnte ich damit überlisten, indem ich einfach mit so einem Freund mitnehme?
Habe ich mir gerade überlegt.
Mit Mikro, wir sitzen hier und sagen:
Erste Klasse, Hamburg, München.
DB-Podcast, tut mir leid,
ist gerade
ein wichtiges Gespräch.
Kabel auf dem Boden, das könnte man relativ easy faken.
Total faken, ein bisschen Gaffertape festgeklebt.
Sebastian, wir sollten nicht unsere Menschen, die mit der Bahn fahren, auf dumme Gedanken bringen, aber die können es ja gerne mal probieren. Also,
fällt dann wahrscheinlich trotzdem auf, wenn jedes dritte Abteil verkabelt ist. Dann wird man sich fragen, was macht die
was
Bahn
für einen
wahnsinnigen Aufwand jetzt, Multimedia?
Aber bist du der Kandidat, der jetzt auch hier sofort rattert und eine Geschichte sieht? Also bist du immer, du veröffentlichst unglaublich viel, du hast einen riesen Output. So einige Leute, weiß ich nicht, schreiben alle 10 Jahre irgendwas und machen riesen Tamtam darum, dass jetzt wieder was kommt. Ja. Und einige Leute hauen raus.
Na gut, das ist ja wirklich auch von Autor zu Autor unterschiedlich. Und beispielsweise fällt das meistens bei den populären Belletristikautoren aus, wenn man eigentlich Martin Weiser ansieht. Der hat, glaube ich, alleine bei Surkamp 137 Bücher geschrieben. Ja, und das es gibt, ich glaube, Philip Roth ist auch so ein Wahnsinniger, der großen Output hat oder hatte. Und von Stephen King müssen wir ja jetzt gar nicht reden, denn der schreibt ja Riesenwälzer auch noch hinzu. Und das ist auch eine Frage, in welchem Genre befindest du dich? Ich finde, man muss das mal ganz relativieren. Die meisten Autoren allerdings können und haben nicht das Glück wie ich, dass sie vom Schreiben leben können. Mit anderen Worten, sie müssen noch einen anderen Beruf haben und klemmen ihre freie Zeit, also immer dazwischen, sie klemmen nicht die Zeit dazwischen, sondern klemmen ihre Tätigkeit in die freie Zeit hinein, dass sie einen Buch zustande bekommen. Und mein Debüt beispielsweise habe ich auch weit über 2 Jahre dran gesessen. Das lag aber daran, dass ich musste ja noch arbeiten. Ich habe das nur in Ferien, in Feiertagen und im Urlaub gemacht oder wenn ich mich mal krank gemeldet habe oder so. Und dann ist die Nettozeit viel weniger auf 2 Jahre oder 3 Jahre gerechnet, als wenn ich jetzt wirklich jeden Tag schreiben kann. Wenn ich jeden Tag nur eine Seite schreibe, habe ich 365 Seiten am Ende. Das ist eigentlich jetzt rein rechnerisch gesehen kein Hexenwerk.
Ja. Ja?
Und wenn man dann sein Hobby noch zum Beruf machen konnte, ist man auch so ein bisschen manisch. Ich wollte ja mal Musiker werden. Wenn mir jemand Geld dafür gezahlt hätte, dass ich mit einer Band auf einer Bühne stehe, ich wäre jeden Tag im Probenraum gewesen.
Bist du Drummer geworden, ne?
Ich wäre Drummer geworden, ja. Letztens habe ich ja mit einer, das war so war lustig, ich hatte ein Gespräch mit Revolverheld und den habe ich erzählt, ey, ich würde auch mal Musiker werden und so. Ich habe sogar 13 Jahre lang Schlagzeugunterricht gemacht und dann sagten die, Moment mal, du hast doch gesagt, du wirst Musiker werden. Hast du ja voll das falsche Instrument ausgesucht. Das stimmt, ich habe mir echt das falsche Instrument ausgesucht.
Bist du ein guter Drummer?
Nee, eben nicht. Also jetzt sowieso nicht mehr. Es gab eine Zeit, es gab so ein paar Sachen, die konnte ich ganz gut. Also es hat ganz gut geknackt, hat mein Lehrer mal gesagt. Ich hatte jetzt nicht so die Hemmung, richtig draufzuhauen. Den Groove habe ich schon gehalten. Solo konnte ich nie so richtig spielen. Es gibt ein paar komplizierte Sachen, die ich nie hinbekommen habe. So Toto Rosanna, der Song wird ja heute oft belächelt, aber wenn man mal das googelt, wie man das spielen muss. Da gibt es viele YouTube-Tutorials. Der Jeff Porcaro ist ein begnadeter Schlagzeuger von Toto und das habe ich halt auch nie hingekriegt.
Ach Quatsch. Mhm. Ich habe ihn im Ohr gerade. Ja. Hört sich gar nicht so kompliziert an.
Ja, und da musst du eben, was der mit der rechten Hand auf der Hi-Hat macht, also das ist sehr, es hört sich wahnsinnig leicht und einfach an, es ist aber sehr, sehr schwer.
Jetzt bist du Thriller-Autor. Nee, du bist Autor, du bist nicht Thriller-Autor, du schreibst alles.
Ja,
oder vieles. Du bist ja nicht jetzt. Der aktuelle Werk ist jetzt ja kein Thriller.
Nee, der erste letzte Tag ist tatsächlich. Da steht sogar kein Thriller drauf. Ich hab's mal mitgebracht. Moment.
Du hast es schon?
Ich habe es schon, weil ich war in der Druckerei in Leck. Das ist, mir wurde gesagt, der nördlichste Ort. Ich dachte mal, Flensburg ist der nördlichste Ort, aber es ist der nördlichste Ort in Berlin. Und in Berlin, in Deutschland. Und da steht sogar drauf, kein Thriller. Thriller. Ja, weil ich nicht will, dass irgendjemand denkt bei der erste letzte Tag, na okay, das Cover sieht ein bisschen komisch aus, so mit Wolken und einem Auto und es ist auch mit, so orange und perlmuttweiß gehalten, ein bisschen schwarz. Ich will nicht, dass jemand denkt, einer vielleicht ist es doch ein Thriller. Der hat einfach ein blödes Cover gemacht dazu. Der erste letzte Tag könnte ja auch was Düsteres sein. Und dann, dass dann jemand dann anfängt, das zu lesen und dann enttäuscht ist.
Und was ist es?
Also es ist zunächst erst einmal, ich hoffe, lustig, weil eigentlich habe ich immer gedacht, wenn ich Autor werde, schreibe ich auch was Lustiges. Bei meinen Lesungen beispielsweise probiere ich erst gar nicht, die Leute über anderthalb Stunden lang zu gruseln oder zu schocken, sondern ich erzähle meistens von den verhaltensauffälligen Menschen, die mich inspiriert haben oder den skurrilen Situationen, in denen ich war, die mich dann zu einem Thriller inspiriert haben. Ja? Und hier in der Bahn, muss ich gestehen, war ich noch nie in so einer Situation, wo man jetzt so eine Was-wäre-wenn-Frage machen kann. Es gab eine sehr gute, die hat allerdings schon Wolfgang Holbein mal gehabt. Der hat einfach, wenn ein Zug quasi, der fährt in Berlin-Südkreuz los, aber er kommt nie in Halle an. Und keiner weiß, wo ist denn der jetzt hin? Das ist natürlich Fantasy, ist leicht zu machen. Ich habe immer drüber nachgedacht, wie das wäre, wenn es real wäre. Was könnte passiert sein? Was wäre, wie könnte das sein? So eine Fragen beschäftigen mich dann schon. Oder ich habe von einem Zeitungsreporter gelesen, der eingepennt ist und die haben ihn übersehen und den Zug irgendwie umgeleitet, weil der hatte eine Störung und der war wirklich ganz alleine. Es gab keinen Schaffner, nichts und sein Handy ging nicht. Also da hat er einen Zeitungsartikel drüber geschrieben. Das war eine wahnsinnige Episode. Also sowas inspiriert mich dann schon, wenn ich da drin sitze. Aber wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ich schweife manchmal ab.
Das meine ich, häng dir an den Lippen. Du bist ein sehr guter Erzähler. Ja, du führst ihn auch wieder zurück.
Das ja, meistens, ganz gut. Meistens, aber, ja, aber was weiß ich noch? Wir waren hier.
Die Frage ist, was ist es, wenn es kein Thriller ist?
Okay, und das ist tatsächlich eine, also deswegen, ich wollte immer was Lustiges schreiben. Weil viele mir auch nach den Lesungen gesagt haben, da war der Bogen, willst nicht mal irgendwas, wo man auch ein bisschen lachen kann, meine Danksagung habe ich ja von Anfang an so geschrieben, dass auch die Leute interessiert, die Menschen, die dort aufgezählt werden, gar nicht kennen. Ich habe mich immer geärgert, ja, wenn ich ein Buch gelesen habe, dann kamen nochmal so drei Seiten Danksagungen und es ist eine Hülse von Menschen, also Ansammlung von Menschen, ich kenne die überhaupt gar nicht. Und ich habe doch dafür bezahlt, für das Buch. Und wenn der Autor oder die Autorin danken will, können sie die ja zum Essen einladen. Aber finde ich auch okay, können sie machen. Aber warum nicht? Ich finde, warum die Unterhaltung beginnt beim Cover und ist nicht nur zwischen den Buchdeckeln eingeklemmt, sondern kann eben auch in der Danksagung bestehen, kann im Lesezeichen bestehen. Ich probiere mit allen Möglichkeiten zu unterhalten. Und deswegen von Anfang an habe ich meine Unterhaltungen, auch um aus diesem düsteren Psychothriller wieder rauszukommen, so ein bisschen humorvoller geschrieben. Und wahrscheinlich hat mir der eine oder die andere gesagt, Mensch, schreib doch mal ein Buch in diesem Stil. Und das habe ich dann tatsächlich getan. Wobei, ich hatte die Idee schon dazu, das ist ein Roadtrip von zwei Menschen, die völlig unterschiedlich sind und die sich auf ein gedankliches Experiment einlassen. Nicht nur gedanklich, sondern theoretisches Experiment setzen sie praktisch um. Womit würde ich meine Zeit verbringen, wenn ich jetzt wüsste, das ist mein letzter Tag.
Habe ich auch gerade letzte Woche drüber nachgedacht.
Ja?
Ja.
Und?
Bin ich nicht zu einem Ergebnis gekommen. Ich glaube, ich würde rein gar nichts verändern.
Ja.
Ich würde das einfach stoisch, also ich würde, glaube ich, weiß ich nicht. Also ich mache ja nichts, was ich so jetzt nicht machen will. Ich mache ja schon, was ich will. Mhm. Das ist mir dann aufgefallen. Mir ist aufgefallen, ich brauche gar nichts, wo ich denke, so Gott, das will ich noch. Und die Dinge, die ich an meinem letzten Tag machen wollen würde, ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt hier in Hamburg und ich wollte so unbedingt gerne, weiß ich nicht, am australischen Strand surfen. Dann würde ich ja den ganzen Tag damit verbringen, dorthin zu fliegen, wenn es überhaupt ginge. Also muss ich etwas machen, was in meinem Radius ist. Richtig. Und dann würde ich, glaube ich, ganz genauso weitermachen und dann würde ich einschlafen und nicht wieder aufwachen.
Ja.
Wäre ich glücklich mit.
Genau. Und es gibt einen sehr schönen Popsong. Ich bin ja so ein bisschen Mainstream-mäßig veranlagt und der heißt If the World Was Ending. Und dieser Popsong, das ist ein Pärchen, was sich getrennt hat. Aber es gibt in Los Angeles so einen Earthquake. Der ist aber ganz sanft nur. Aber beides, Mann und Frau, quasi ein Duett, singen hintereinander und überlegen sich, also wenn das jetzt das Ende der Welt gewesen wäre, dann wärst du doch rübergekommen, oder? Und wir hätten, und das ist eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Sie würden halt diesen letzten Tag dann miteinander verbringen. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Also mit wem würdest du eigentlich diesen letzten Tag dann verbringen, wenn du wüsstest, du hast nur einen. Weil was du machst, hängt ja immer davon ab, mit wem du es eigentlich machst. Und
immer. Gesellschaft und ist das
Gesellschaft.
Wichtigste, was es gibt.
Und das ist halt auch gerade wieder ein
in
Punkt.
In meinen Augen.
Ja, finde ich auch. Und das ist eben gerade der Punkt, weswegen wir so drunter leiden. Wenn viele auch sagen, Mensch, reißt man sich mal zusammen, dann kannst du eben nicht Party feiern gehen. Da kannst du eben nicht auf den Geburtstag gehen. Und dann müssen wir jetzt nochmal. Dann sage ich, ja, das ist auch alles richtig, um Gottes Willen. Ich meine, wir müssen das jetzt auch tun, denn es gibt keine Alternative zur Zeit. Und wir haben jetzt leider, gut, zum Glück haben wir schon eine Impfung. Und bei allem Gemeckere, hoffen wir mal, das geht jetzt irgendwie durch. Aber trotzdem ist es eben auch Urlaub, auch Reisen zu sagen, dann leg dich mal nicht in die Sonne. Das ist einem zu kurz gedacht. jetzt sind wir wieder bei dieser Frage, die im Übrigen natürlich auch in diesem Buch anklingt. Wofür lohnt es sich denn wirklich zu leben? Und da ist diese Carpe Diem-Frage sowieso viel zu angespitzt. Ich habe jetzt die eine Hauptperson, Livius Reimer, der eigentlich eher so einen, ja, da steckt schon sehr viel von mir drin. Also er ist jetzt nicht so der super coole, er ist ein bisschen ein bisschen konservativer im Gegensatz zu Lea von Arnim. Das ist eine relativ flippige junge Frau, die immer sehr gerne Widerrede hält, selbst wenn sie einfach nur der Widerrede selbst willen macht. Aber der Livius sagt was sehr Kluges. Er sagt nämlich dieser Carpe Diem. Das ist so ein bisschen, diese Kalendersprüche sind so ein bisschen abgenutzt, weil ich will gar nicht jeden Tag so leben, als wäre es mein letzter wäre. Dann würde ich nach 3 Wochen an Herzkranzverfettung sterben. Ich würde ja ständig eine Henkersmahlzeit reinhauen. Ich könnte ja mal ohne Konsequenzen leben. Ich glaube, tatsächlich ist die Frage eben gedanklich trotzdem immer dann dazu führt, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben? Und das führt dann dazu, dass es sich dafür lohnt, Erinnerungen zu sammeln. Erinnerungen sammelst du eigentlich, wenn du Kontakte hast und neue Kontakte hast. Ja. Wenn du auf Reisen bist, im Übrigen, gerade das, was wir machen. Ich finde es total schön, dass dieser Podcast auf einer Reise stattfindet. Das ganze Leben besteht aus unendlich vielen Reisen. Es ist viel zu kurz gegriffen zu sagen, wir haben nur eine Reise. Das ist klar, Geburt, Leben,
Tod.
Das ist so eine dreiaktige Struktur, die wir nach meiner Theorie her immer intuitiv deswegen auch in Geschichten wiederfinden, ja, wo wir Anfang, Mittelteil, Schluss haben, so wie wir schon.
Wie das Leben halt ist.
Aber wenn wir es dann mikroskopisch uns betrachten, dann ist diese eine große Reise unterteilt in so wahnsinnig viele kleine Reisen. Heute, ja, also, dass wir uns kennenlernen, ist ja auch eine Reise.
Ich bin
aufgebrochen, jetzt verbringen wir eine Zeit, wir sprechen miteinander, das macht irgendwas mit uns.
Das ist eine Erinnerung.
Und dann die Rückkehr, du gehst in eine gewohnte Welt zurück, ich gehe in die gewohnte Welt zurück und wir haben eine hoffentlich positive Erinnerung am Ende.
Es bleibt was.
Und das ist eigentlich das, ich würde probieren, am letzten Tag noch so viele Erinnerungen wie möglich zu sammeln.
Was würdest du machen?
Auf Reisen gehen. Ich würde mich auf jeden Fall ins Auto setzen oder in den Zug setzen, wenn er dann noch fährt. Ich weiß ja nicht, in welchem Zustand das so ist, ob das jetzt eine Katastrophe ist, die es ausgelöst hat den letzten Tag oder die Katastrophe in mir selbst wohnt. Ich würde irgendwo hinfahren, meinen Ort, einen Ortswechsel anstreben. Und wahrscheinlich würde ich irgendwo hinfahren, wo ich noch nicht war. Denn ich will eine neue Erinnerung haben und nicht wehmütig in einer anderen verhaften. Aber ich würde es mit, und das ist natürlich abgegriffen, aber es stimmt nun mal so, ich würde es mit der Familie natürlich machen. Ja? Und das ist übrigens auch so in der Pandemie, ne, wo ich gedacht habe, ja, dass du so deine Plus-1-Person irgendwann mal festlegen solltest.
Ja,
ne?
Wer ist
auch
die Plus-1-Person?
Ne? Dass ich anrufe und sage, du, also pass mal auf. Du bist leider nicht, weil ich musste mich entscheiden zwischen dir und dem. Und
ich habe mich leider für die andere Person
Aber du nimmst dich böse. Wir sehen uns dann nächstes Jahr.
Ja, ist so.
Ist so. Da hab ich auch das ist zum Glück nicht so richtig weiterverfolgt worden. Aber der Gedanke, dass ich jetzt auch noch...
Du musst dann +1 festlegen.
Ich kannte das in der dritten Klasse noch, ne? Von wegen erster, zweiter, drittbester Freund auf den Zettel schreiben. Ja. Das hat sich auch ständig verändert. Das haben wir jetzt ja auch wieder quasi eingeführt.
Ich würde, glaube ich, ich bin so ein Gewohnheitsmensch. Ich habe Hamburg ja auch nie verlassen, weil ich wollte gerne überall hin, aber ich mag es irgendwie in Hamburg und ich kenne da alles, was da ist. Ich glaube, ich würde an Orte gehen, die ich kenne. Ich würde was essen, was ich kenne. Ich bin nicht so der Kandidat, der bei der Henkers Mahlzeit Experimente macht. So.
Naja,
das ist nicht so
ich habe da ja auch diese 80-20-Theorie. Muss ich springen zu einem guten Freund, Peter Pranger, ebenfalls Autor, der schreibt historische Romane, die auch sehr erfolgreich verfilmt wurden, gerade die letzten. Und der hat mir mal erzählt, ich glaube, er wollte ihn gründen, oder er hat ihn auch gegründet und war kurzzeitig Vorsitzender des Clubs der Erfahrung neuer Erlebniswelten. Und die haben sich verabredet, dass sie hin und wieder Dinge machen, Freunde, die sie sonst nie im Leben machen würden. Also was völlig absurd ist, ja, dass sie sagen, okay, wir melden uns jetzt mal hier bei dieser Urschrei-Therapie an. Ja, Urschrei-Seminar. Oder wir gehen auf ein Konzert einer Band,
die wir nicht kennen.
Die wir nicht kennen oder die
nicht
wir
sehr
kennen und aber absolut nicht mögen. Das ist genau konträr zu unserem Musikstil.
Das ist ganz schön geil.
Oder? Dass man, und sie sagen, das waren die lustigsten Abende. Da haben sie mir erzählt, deswegen haben es gemacht. Ob er dabei war, das weiß ich allerdings nicht. Aber er hat mich auf die Idee gebracht. Und das, glaube ich, das muss man hin und wieder machen. Dosiert. Im Kern sind wir ein Herdentier. Wir lieben Rituale. Ich persönlich beispielsweise liebe Weihnachten, ich liebe Ostern, ich liebe es auch an Orte zu fahren, an denen ich schon
alles,
mal war.
Alles, was man kennt, was ja. da ist, was ritualisiert ja. ist, wo man weiß, was passiert.
Und das ist ja auch, hat mir jemand erklärt, ist evolutionär bedingt, dass wenn ich einmal gelernt habe, das, was ich da esse, das bringt mich nicht um, das dann bleibe ich lieber dabei, als dass ich jetzt ständig auszuprobieren. Also der extrovertierteste Typ Neandertal war sicherlich nicht der am längsten der gelebt hat.
Wahrscheinlich.
Aber damit das Leben nicht langweilt, wir sind natürlich auch Entdecker. Wir sind auch Christopher Columbus.
Klar, man muss auch gucken, was
Forscher
passiert
um uns und herum. Wir fliegen ja auf den Mars. Mhm. Und ich glaube, das man muss die Balance hinbekommen. Und natürlich, irgendwann ist es so, dass man aus Bequemlichkeit nur noch das macht, was man tut, weil man, und die Angst, etwas Neues auszuprobieren, wird auch immer größer. Hat mir auch immer jemand erklärt, deswegen ist ja diese sogenannte werberelevante Zielgruppe, aus der ich in diesem Jahr rauswachse, 14 bis 49.
Ah, du warst 50?
Ja.
Oh. Ja. Und dann gleich eine Frage zu.
Und da, mittlerweile bin ich ja dann in einem Alter, wo so der Junior Director in der Werbeagentur sagt, okay, den 40er brauchen wir nicht mehr. Der hat jetzt so eingefahrene Produktgewohnheiten, der ist jetzt so phlegmatisch, dem brauchen wir das neue Auto oder das neue Handy, der wechselt nicht mehr.
Ja.
Auch seine Marken nicht mehr. So. Wohingegen natürlich, das gebe ich zu, klar, ein 12-Jähriger oder 12-Jährige ist in der Regel leichter zu beeinflussen durch ein TikTok-Video als ich. Das gebe ich zu. Aber trotzdem hat sich da so ein bisschen was verändert. Deswegen 1449 wird ja immer gesondert ausgewiesen.
Ja.
Wie viele haben DSDS 1449 geschaut und dann
richtig,
wird die Werbung
richtig.
Da gebucht. Das hängt damit zusammen, dass je älter wir werden, je mehr Erfahrung wir haben. Und die Erfahrungen machen einen vorsichtiger. Denn du weißt ja schon, es kann schieflaufen. Du hast dir schon mal Bein gebrochen. Du hast schon mal das erlebt und du möchtest es nicht normal machen. Und da hilft so ein Entscheidungswecker, finde ich, ganz gut zu sagen, nee, heute stelle ich mir den Wecker und will was Neues machen. Du hast aber recht, ob das jetzt am letzten Tag, ob ich den dann stellen sollte und sagen soll, heute werde ich jetzt nochmal wirklich probieren, ob das mit meiner Nussallergie doch nicht so schlimm ist, die ich nicht habe. Aber
heute esse ich die große Packung Rittersport Traubennuss.
Ja, genau. Mm. Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich würde ich auch machen, ich würde so drei Dinge tun, die ich geliebt habe und eins neu ausprobieren und dann hoffen, dass ich die Erinnerungen irgendwo mit rübernehmen kann.
Diese Zielgruppe verändert sich ja. RTL hat ja auch erkannt, dass sich diese Zielgruppe verändert und man andere Menschen mit reinholen muss, weil die Menschen, die 49 und dann diese Schwelle zu 50 überschreiten, nicht automatisch heute mehr so sind, wie du das beschrieben
hast,
sondern
es
hat sich ein bisschen verschoben und der 50, 60, 70-Jährige heute ist sehr interessiert an allem. Wir haben so ein kleines Projekt, das nennt sich Fides Deutsches Fernsehen, was wir mit meinen jungen Kollegen bei uns im Betrieb machen.
Mhm.
Und die haben draußen jemanden interviewt und der war irgendwie so 70 bis 80.
Mhm.
Und dann hat er sich vorgestellt und meinte, ich bin vom Vierten Deutschen Fernsehen. Und er meinte sofort, kenne ich.
Cool.
Und dann dachte er, der Junge, der erst Ende 20 ist, der verwechselt das mit irgendwas.
Mhm.
So, weil einfach so kenne ich, wahrscheinlich hat er das Dritte mit dem Vierten, hört nicht mehr so richtig.
Und
so, und dann haben die fertig gefilmt und hat dann der Ältere zu ihm gesagt, ich habe das auch gleich abonniert bei Instagram. Ganz toll, was der da macht. Und dann meinte er, da habe ich gemerkt, nee, als er meinte, kenne ich, kennt er das wirklich?
Ich kenne das wirklich.
Und ich hätte das nicht gedacht, dass jemand in dem Alter überhaupt auf Instagram unterwegs ist und da was abonniert. Aber das ist die neue Gesellschaft und ich liebe diese neue Gesellschaft.
Das liebe ich auch. Ich habe schon vor 20 Jahren hat mir schon mal einer gesagt, er überlegt sich, wie die Altersheime eigentlich aussehen in 30, 40.
Wenn du und ich im Altersheim sind.
Wir brauchen ja Playstation,
natürlich.
Wir brauchen alles. Smart-Zugänge, wir brauchen das alles, ne? Aber natürlich, ich muss auch schon sagen, ich komme mit einigen Sachen auch schon nicht mehr hinterher.
Zum Beispiel?
Naja, also gut, ich nutze halt von Instagram und Co. immer wirklich die Features, vielleicht zu 10%. Das ist aber wie mit meinem Rechner, da ist ja auch wahnsinnig viel drauf und ich verstehe es einfach gar nicht so. Und ich könnte da viel mehr rausholen und
so. Aber brauchst du ja nicht.
Nö, brauche ich jetzt aber nicht. Beispielsweise Clubhouse, habe ich mich angemeldet.
Ja.
Bin ich nicht warm mit geworden. Aber soll ja total cool sein. Und
konnte ich gar nicht. Es gab noch Android. Also es gab keinen iOS.
Ja.
Gab es das erst ja nur und dann für Android. Ich konnte mich gar nicht anmelden, habe ich gar nicht gemacht. Interessiert mich gar nicht.
Naja, und ich habe gesagt, ich habe von so vielen Leuten und
eine
geniale
Marketing-Idee
und Einladungen bekommen. Und dann habe ich da mal reingehört und sage, nee, also ich weiß nicht, mit Unbekannten telefonieren, das mag es eine,
das ist schön gesagt,
eine Zielgruppe für geben, aber wo wir über Zielgruppen reden, ich war es nicht, ja, aber es gibt Leute, die schwören drauf und sagen, es ist toll, ich habe nicht gedacht, dass das the next big shit ist, wie mir einer geschrieben hat.
Ja, ja.
Und da bin ich sowieso vorsichtig. Und so ging es mir aber auch mit Snapchat im Übrigen. Gut, da gehöre ich offensichtlich nicht hin. Ich habe es nicht so ganz begriffen. Instagram hat sich dann tatsächlich entwickelt. Und
bei Instagram bist du ganz schön aktiv.
Bin ich ganz schön aktiv, aber ich habe ein bisschen was gelernt. Also ich poste ja eigentlich wirklich nur dann etwas, wenn ich finde, dass es halbwegs relevant ist. Und beispielsweise, was ich auch gemacht habe, ein guter Freund von mir ist der Michael Zockers, der Rechtsmediziner, und da habe ich auch probiert, was Lustiges zu machen, weil der hat Instagram erst vor einem halben Jahr entdeckt, aber hat mich jetzt schon an Followerzahlen überholt, weil er deutlich mehr macht als ich. Das sage ich jetzt nicht negativ, sondern weil er hat eben das positive, relevanten Content. Kein anderer Rechtsmediziner gibt quasi auch für Studenten Tutorials, in denen auch wirklich über richtige Fachbegriffe geredet wird.
Und das hat einen Mehrwert.
Der zeigt aber wirklich eben auf Instagram, wie jetzt ein Arm seziert wird beispielsweise,
ja,
und beantwortet Fragen. Das interessiert natürlich fast jeden, Thema Sterblichkeit. Ich habe jetzt nicht jeden, ich müsste jetzt quasi, um den gleichen Content zu bieten, jeden Tag eine Kurzgeschichte oder was schreiben.
Ja.
Kann ich gar nicht. Habe ich gar nicht die Zeit für. Er hat als Professor über Jahre hinweg
Material.
Und er hat auch jeden Tag neue Fälle.
Ja.
Und er hat sich in dieses Medium auch so ein bisschen verliebt und macht das sorgfältig und toll und gut. Das merken die Leute. Ich konnte aber nämlich nicht an mir halten, weil er dann dieses Instagram-Tutorial, wie seziere ich den Arm, hat er so eine Leiche gehabt auf dem Tisch. Da habe ich dann so Oliver Pocher-like mir das Klemmbrett, also mein iPad genommen, habe gesagt, so, das machen wir jetzt mal nach, und habe einen Freund quasi auf den Tisch gelegt.
What?
Und er muss, also ist natürlich auf lustig gemacht. Wie gesagt, das ist super, so mit Bordmittel, habe mir eine Schürze angezogen, sterilisiert, ein Brotmesser genommen, und dann gibt's noch eine kleine Pointe. Aber das ist eher das, was ich eher mache, als dass ich jetzt probiere, besonders düstere Filme oder irgendwas zu posten. Ich unterhalte halt die Menschen auch sehr gerne positiv. Also mit anderen Worten, es gibt ja so einen Algorithmus bei Instagram, und das hat mir mal einer erklärt. Er meinte, du musst jeden Tag irgendwas machen und am besten Fotos von dir. Ich sagte, ich hasse mich auf Fotos. Ich bin froh, dass ich 2-3 Autogrammkarten habe, wo ich einen Haken dran gemacht habe. Ich mag das nicht. Und ich halte es persönlich auch nicht für relevant, mich zu Hause zu filmen. Ich beispielsweise auch, wenn ich sage, ja, und wieso postest du nicht? Du bist in Los Angeles beispielsweise, und das durfte ich vor 2 Jahren. Da war ich auf der Messe und da hatten wir Gespräche geführt, ob vielleicht was verfilmt wird. Das hört sich sehr hochtrabend an. Da kommen aber alle auf der Messe zusammen. Also haben wir auch mit Deutschen geredet. Ja?
Ja.
Man hätte natürlich auch in Deutschland machen können, aber man hat sich da getroffen. Es war auch schön. Dann habe ich gesagt, ja, und dann poste ich, hallo Jungs, geil, ich bin jetzt in Los Angeles, und vielleicht wird was verfilmt. Also ich würde mir dann sagen, ja toll, du hast gut, und ich sitze jetzt hier zu Hause.
Bin ich total bei dir.
Ist nicht so eine Nährwert. Wenn ich sozusagen dort jemanden treffen würde und der würde mir sagen, ey, in zwei Wochen kommt ein Film und das ist ein Trailer und der ist richtig gut, der kommt auch bald zu euch, dann würde ich das posten.
Ja.
Ja? Aber nur so Selbstbeweihräucherung nicht. Hab aber gelernt, wenn du nicht täglich was machst, dann verzeiht dieser Instagram-Algorithmus der offensichtlich das nicht so.
Das ist richtig.
Und deswegen hast du es schwerer. Aber es ist mir egal. Ich habe, wie ich finde, wahnsinnig viele Follower. Die habe ich aber jetzt in 10 Jahren quasi gewonnen. Und wahrscheinlich könnte man die eben auch verzehnfachen. Aber ich will ja auch keine Produktrabattcodes verkaufen.
Nee, das stimmt.
Insofern, also ich kann damit gut leben. Und ich mag das auch. Ich mag auch den Austausch. Ich hab nicht die Zeit dazu, mich täglich damit zu beschäftigen. Ich kann jeden verstehen, muss ich auch sagen. Jeden verstehen, der sagt, ich mache das gar nicht. Ne? Also das glaube ich auch nicht, dass das dazugehört, weil viele sagen, ja, du musst so auf sozialen Netzwerken aktiv sein, überhaupt Erfolg zu haben. Glaube ich nicht. Also Frank Schätzing ist sehr erfolgreich. Ich glaube, der hat gar keinen Instagram-Account. Also
das ist absolute Typsache. Die einen, ja, also
Charlotte Link, gar nicht. So, alles gut.
Läuft. Freude macht und man Spaß.
Ich glaube, es ist authentisch. Authentizität, dieses bescheuerte Wort, das so hässlich ist, hat aber trotzdem im Kern seine Bedeutung. Entweder du musst halt das machen, was zu dir passt. Und die wollten mich mal am Anfang Ich hatte ein Foto von mir und meinem Hund. Gina ist leider schon gestorben. Und die ging ja nie davon aus, dass meine Bücher erfolgreich wurde und haben dann auch in meiner Autorenvita noch quasi dieses Foto da.
Ganz zu Beginn
ganz
quasi?
Zu Beginn, ja.
Ach, dann ging man davon aus, das wird nichts.
Nee, man ging nicht davon aus, es wird nichts, aber es wird nicht das, was es jetzt ist. Weil das muss man tatsächlich sagen, du musst einen Bestseller planen. Also das, was bei uns passiert ist und bei mir mit die Therapie 2006, dass der so erfolgreich wurde, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Passiert hin und wieder, aber da kannst du auch im Lotto spielen, wenn du darauf
spekulierst. Oh, wie plant man das?
Naja, es ist eine ganz einfache Rechnung. Du musst erstmal, und das ist jetzt die Schwierigste, ist ein Teufelskreis, rein rechnerisch musst du eine gewisse Anzahl von Büchern, ich würde mal schätzen, mindestens 15.000, 20.000 Stück drucken.
Ja.
Und die müssen in den Läden sein. Weil du hast, damals noch 2006 waren es 5.500 Buchläden.
Ja.
Also da sollte in jedem Buchladen einer stehen. Am besten natürlich in der Europalette, wenn du reinkommst. Weil, wenn du nicht eine gewisse Anzahl von Büchern verkaufst, und das ist von Monat zu Monat unterschiedlich, da gibt es nicht so eine Gesetzmäßigkeit, du musst mindestens X verkaufen, um auf diesem Platz zu bekommen.
Das ist immer verschieden.
Das ist wie in der Musik, da gibt es mal den Monat. Aber du musst auf jeden Fall eine gewisse Anzahl verkaufen. Wenn die erst gar nicht gedruckt ist, wie sollen die Leute sie dann in einer Woche kaufen?
Ja.
Aber keiner rammelt sich den Laden voll und sagt, ach, da ist ein neuer Autor, Vorname Sebastian, Nachname Fitzek, kenne ich nicht, aber super, da kaufe ich erstmal 20 Bücher. Ja, das machen sie nicht. Da sind sie ganz vorsichtig. Die meisten bestellen gar nicht und einige Buchhandlungen sagen, okay, ich bestelle mal eins oder zwei, wir probieren es mal aus. Das heißt, das erste Buch, wenn da nicht wirklich jemand so überzeugt ist, dass das nächste große Ding ist, und das ist sehr selten der Fall, dann kannst du mit allenfalls einen Achtungserfolg bekommen. Und da hast du die Möglichkeit, mit dem zweiten so langsam reinzuwachsen.
Ja.
Und ich hatte halt das große Glück, dass eine Auflage gedruckt wurde von 2500 Stück. Da kann man sich ausrechnen, da waren dann...
Bei 5000 Buchhandlungen stand
ein halbes in jedem. Genau, also... Da ging jeder davon aus, das kann halt kein Bestseller werden. Und es ist dann aber auch erstmal nur ein Longseller geworden. Es gab dann gute Besprechungen im Internet. Es gab dann, dann war es ein Taschenbuch, so ein Mitnahmeartikel. Es waren tausend Sachen, viele glückliche Umstände dazu führten, dass es auf einmal sehr weit oben war. Dann war es sehr weit oben in den Online-Buchhandlungen, weil die Offline-Buchhandlungen hatten das gar nicht. Dann gab es nur da und dann entstand dann auf einmal ein Hype und es gab eine Mail von Amazon UK, die so ein bisschen den deutschen Markt überwacht haben, weil ich stand tatsächlich dann irgendwann mal, und zwar Monate nachdem das Buch überhaupt draußen war, auf Platz 1 und das über 6 Wochen oder so, also auf Platz 1 bei Amazon. Erst hat die Bild-Zeitung recherchiert und überlegt, hat er das selbst verkauft, gekauft, und dann konnten die aber nachweisen, nee, es sind so viele verschiedene Accounts, und auch verifizierte Accounts, das geht nicht.
Boah, selber dann ja? Da tausende von Büchern, was es auch kostet.
Ja. Das ist im Musikbereich ja häufig aufgeflogen schon, ne? Und ich habe auch gesagt, vielleicht ist es ein Computerfehler. Und Amazon UK hat an Amazon Deutschland geschrieben, eine E-Mail, weil ich da auf so lange auf einstand, mit dem Betreff, who the fuck is Fitzek?
Und so haben
ja,
sie das
geschrieben. So haben sie es geschrieben, so. Und da muss ich sagen, ja, das haben wir übrigens als Kampagne, habe ich dann dem englischen Verlag vorgeschlagen, einfach Who the fuck is Fitzek als Kampagne ja. zu nehmen, haben sie auch gemacht, weil das tatsächlich, das hat keiner mit gerechnet und ich am wenigsten, und das war natürlich ein Glück, wirklich, man weiß gar nicht, wie viel Glück dazu gehört. Viele Leute denken, ja klar, komm, ich bin jetzt kein Kacke, ich habe ein Buch geschrieben, das ist super und das muss ja erfolgreich sein. Ja.
Ja.
Und vielleicht dachte ich es am Anfang auch selbst, muss ich sagen. Ja, aber ich habe dann gemerkt, auch was so hinter den Kulissen abgeht. Also da gibt's so viele Geschichten, wie beispielsweise, dass Gerhard Schröder eigentlich für meinen Erfolg verantwortlich ist und dass er selber wahrscheinlich gar nicht weiß und sich auch nicht interessiert. Aber unterstelle ich jetzt mal. Er hat nämlich 2000 Neuwahlen ausgerufen. Ne?
Ja.
Also eigentlich waren die Wahlen für 2006
genau,
geplant.
Genau, 2005 hat ja. er dann die Frage gestellt und Neuwahlen
genau,
ausgerufen.
Genau, 2005 waren dann Neuwahlen. Und er, und ich kann mich noch daran erinnern, weil mein allererstes Buch ist nie veröffentlicht worden und heißt...
Dein allererstes Buch?
Mein allererstes Buch. Das gibt's noch, das versauert in irgendeinem Giftschrank, heißt Die Quote. Und ich kam ja vom Radio und habe einen Medienthriller geschrieben. Und es ging um Quotenmanipulation. Es ging eigentlich um die Frage, woher wissen wir eigentlich, wie viele Bücher verkauft werden? Woher wissen wir eigentlich, welche Sendung wirklich auf so ist?
Ja,
wir kriegen ja immer Zahlen, denen glauben wir.
Ja, richtig.
Aber keiner zählt ja wirklich nach, wie viele Zuschauer hatte gestern diese Sendung. Sondern wir glauben das und werden gerankt. Und so wie eben damals die Zeitung nicht geglaubt hat, dass wirklich alle Bücher so gekauft worden, nicht gekauft worden sind, sondern von verschiedenen gekauft wurden. Was aber, wie gesagt, eindeutig belegt wurde, zum Glück. Und dieses Buch sollte, weil es auch um Wahlmanipulation geht, sollte zum Wahlkampfduell 2006 quasi veröffentlicht werden. Und es war alles eingetaktet. Und jetzt zieht Schröder die Wahlen vor. Und dann haben sie gesagt, jetzt fällt uns aber irgendwie so der PR-Aufhänger. Wobei es total blödsinnig gedacht war. Kein Mensch hätte bei so einem kleinen Taschenbuch, Auflage 2500 Stück, auch nur ernsthaft PR dafür gemacht.
In Erwägung gezogen.
Ja. Also, aber Und in der Zwischenzeit hatte ich an einem anderen Buch geschrieben, das hieß Die Therapie, dass es rückblickend betrachtet auch das viel bessere Buch ist. Und zwar so viel besser, dass das erste Buch, das wirklich quasi ein absolutes Erstlingswerk war, nie veröffentlicht wurde. Und ich bin mir halt relativ sicher, hätte ich mit die Quote gestartet.
Hätte es nicht so gut funktioniert.
Und beim zweiten Buch tendieren Buchhändler dazu, erst einmal zu sagen, gut, ich habe jetzt 100 Bücher verkauft beim ersten Mal, bestelle ich mal 50. Weil der Fluch des zweiten Buches.
Oh Gott, der Fluch, erzähl mir vom Fluch des zweiten Buches.
Es gibt den Fluch des zweiten Buches, es gibt Fluch des zweiten Filmes. Da hat mir mal ein Produzent gesagt, ich möchte den dritten Film mit Hinkel von Donnersmarck machen, aber ich möchte nicht den zweiten machen, nach Das Leben der Anderen. Ja, weil das, du hast halt, wenn du richtig erfolgreich gewesen bist, hast du halt eine enorme Fallhöhe. Ja? Und was viele übersehen, der zweite Film von Hinkel von Donnersmarck wurde ja zerrissen, war aber finanziell super erfolgreich. Also alle sagen Flop, 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 stimmt gar nicht. Ja, aber es war vielleicht halt nicht vergleichbar mit Das Leben der Anderen. Und man geht halt vorsichtig an die Sache ran. Und bei Büchern eben eindeutig, dass man denkt, das zweite Buch, da hat mich begeistert, kann gar nicht so gut sein wie das erste. Und es gibt halt wirklich wenige Ausnahmen, wo beispielsweise auch Serien, wo das zweite Buch der Serie besser war, also besser verkauft wurde als das erste. Selbst bei J.K. Rowling muss man mal sagen, die ersten drei Bücher hat sich gar nicht so wahnsinnig viel getan, weil die Buchhändlerinnen und Buchhändler einfach wirklich vorsichtig gewesen sind. Mit dem vierten Buch, wenn ich richtig informiert bin, da kam dann dieser unglaubliche Erfolg. Und mir hat eine Buchhändlerin gesagt, oder eine Vertreterin, das ist übrigens auch etwas, wo viele Autorinnen und Autoren gar nicht wissen, wer für den Erfolg verantwortlich ist. Es gibt im Vertrieb Menschen, die kriegst du nicht zu Gesicht.
Die machen alles.
Die lesen dieses Buch, ja. Sind begeistert.
Und dann gehen sie überall hin.
Und gehen
hin.
Dahin und sagen, ey, musst
ja,
du.
Ja, ja, ich weiß. Das ist so die Menschen, die man sonst nicht sieht.
Genau. Und da hat einer mir erzählt, er hat Bernhard Schlink überall empfohlen zu einem Zeitpunkt, wo der völliger No-Name war. Gut, der ist jetzt natürlich auch noch durch Oprah Winfrey ein bisschen mehr gepusht worden, glaube ich, als durch diesen einen Vertreter. Das glaube ich schon. Aber man braucht diese Begeisterung von Menschen, die man sonst überhaupt gar nicht zu Gesicht bekommt. Und jetzt habe ich wieder einen Faden verloren, warum ich es eigentlich erzähle.
Was hat das Buch jetzt für eine Auflage?
Ich habe mich hinten umgesetzt, weil ich habe ja einen, ich war ja in Leck, das wollte ich erzählen, und ich habe dieses Buch aus der Druckerei mit rausgeschleppt, CPI, die dort wahnsinnig viele Bücher drucken, nicht nur von mir, und sich immer sehr viel Mühe geben mit der Herstellung, und ich habe da, weil ich ja keine Buchtour machen konnte, da 3000 Bücher unterschrieben, die direkt an Buchhandlungen gehen, die gerne signierte Bücher hätten. Sonst würde ich Autogrammstunden machen.
So. Ja, genau.
Das war aber nur ein kleiner Teil der Auflage, denn tatsächlich haben die 300.000 gedruckt, wie ich gehört habe.
Du, die haben von deinem Buch, von dem haben die 300.000?
Ich bin mir auch nicht sicher, ob die es wieder loskriegen, ehrlich gesagt. Ich hab ziemlich geschluckt. Aber die Auflagenberechnung ist ja...
Gut, dass er uns unter 300.000...
Ja.
Halleluja.
Ja, das ist, muss ich auch sagen.
Das habe ich noch nie gehört.
Nee?
Nee.
Ja,
wir
gut,
haben mit vielen Leuten zu tun, die auch erfolgreich sind, was sie machen. Aber
nee. Ich habe so ein bisschen die Relation natürlich verloren.
Wow.
Weil also wirklich, es hat sich halt wirklich entwickelt von 2500 zu diesen Auflagen. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas verquatscht habe.
Was macht das mit
was
dir?
Was ich nie hätte sagen dürfen.
Nee, ich finde, dass das, wird immer wieder veröffentlicht, ne? Also
ja,
ich
eben. Hätte jetzt irgendwie du, vieles ist PR-Zahlen, aber das hat mir tatsächlich die Druckerei beschädigt. Und ich bin hinten umgekippt, ne? Weil das ist ja ein Buch, was außerhalb der Reihe kommt, und für meinen Psychothriller, wo man sagt, okay, da weiß man, was man hat, da kann ich ja sozusagen mitgehen, aber für das, was jetzt tatsächlich ohne Axtmörder und Psychopathen auskommt. Es ist natürlich Thrill, es ist Drive drin. Komödie und Thriller sind sowieso für mich vom Genre her gar nicht so unterschiedlich. Weil du brauchst sowieso immer eine gute Ausgangssituation. Du brauchst Figuren, mit denen du auf eine Reise gehen willst. Du verreist ja quasi mit ihnen. Das ist ja auch so ein Irrtum, dass viele denken, meine Hauptfigur muss sympathisch sein oder sie muss irgendwelche besonderen Skills haben. Wäre nicht schlecht, wenn sie es hat, aber sie muss überhaupt nicht sympathisch sein. Ja, sie ganz im Gegenteil, sie kann sich sogar so entwickeln wie bei Breaking Bad. Also ich habe ihn gehasst irgendwann, den Heisenberg. Aber ich will mit ihm auf die Reise gehen. Und dazu muss ich sein Ziel kennen, wo er hin will. Was will er? Und dazu muss ich mich dann entscheiden, will ich auch, dass er es erreicht oder nicht? Das sind so diese wesentlichen Fragen. Und ich habe mich schon wieder verquatscht.
Auf was für ein Jahrzehnt guckst du jetzt selber? Ich werde, also je nachdem, wann man diesen Podcast hört, bin ich schon 40 oder werde 40. Das okay. ist Ihnen selber das heißt überlassen. Also,
demnächst hast du Geburtstag.
20. April, ja.
Cool.
Nicht mehr lange. So, und ich habe, dann ist auch noch dieses Jahrzehnt fängt an, noch dieses neue Jahrzehnt, in dem wir jetzt hier sind, ne?
Ja.
Also die 21 ja. bis 30. Ja, also,
da habe ich übrigens noch nie drüber nachgedacht, ehrlich
gesagt. Ja, das ist also, da
stimmt, das neue Jahrzehnt,
es passiert eine ganze Menge. Und ich habe mir überlegt, was mache ich in dieser Zeit? Wie ist denn rückblickend dieses Jahrzehnt? Damit ich mich schon ein bisschen darauf einstellen kann.
Rückblickend?
Deine 40er bis 50er, wie waren sie denn so?
Also, ganz ehrlich, man bleibt ja ab einem gewissen Alter bei 32 stehen.
Ist es so?
Ja. Also, und ich finde, und zwar umso mehr du mit Menschen Kontakt hast, die dir neue Horizonte öffnen oder dir neue Lebensmodelle vorleben, und je mehr du aus deinem Trott rauskommst, je mehr 70-Jährige du triffst, die sich mit Instagram beschäftigen, umso mehr denkst du, ja geil, ne? Ich bin jetzt hier auch noch, also ich weiß, mein Vater sah mit 40 nicht so aus wie ich. Das meine ich jetzt nicht jetzt von.
Nee, aber das ist anders gewesen.
Einfach früher, total anders.
Das sind andere Menschen gewesen.
Andere Menschen gewesen und
völlig wertfrei. Ganz andere, einfach völlig, andere Menschen.
Völlig wertfrei.
Anderes Leben.
Und ich frage mich aber dann schon manchmal eher, wie sehen, also für mich waren ja Lehrer.
Uralte Menschen.
Und heute, da bin ich doppelt so alt wie so eine 25-jährige Referendarin.
Ja.
Und denke, also, und sehen die Kinder, was denken jetzt die Kinder, wenn ich da auf
dem Pausenhof. Das frage ich mich auch immer, wenn die mich sehen, ob die denken so, Gott, der Tausendjährige kommt schon wieder. Ja,
ne?
So, also, oder die denken sich, das ist aber ein junger, dynamischer 32-Jähriger.
Dieses Selbstbildnis kann dann immer sehr schnell zerstört werden. Ein guter Freund von mir, der die 50 aber schon überschritten hat, der sich selbst auch so eben für einen 32-Jährigen hält und so mit möglichst legeren Klamotten durch die Gegend geht und diese ganzen Festival-Armbänder hat und sowas.
Ja. Unangenehm. So,
der
ein bisschen der, unangenehm. Ja,
der ist in so eine auf Mallorca langes Jahr in so eine Indisco gegangen, und dann kamen irgendwie junge Mädels hier mitgehen, gucken sich an und sagen, ach mein Gott, jetzt kommen sie schon zum Sterben hierher.
Oh.
Da wirst du geerdet. Ja?
Das ist fies.
Ja. Wobei es natürlich, also ich meine, ich glaube, dass so ein Mick Jagger höchstwahrscheinlich, ich sitze hier auf meinem Kabel, dass Mick Jagger höchstwahrscheinlich wesentlich progressiver ist als ich, ne? Und noch als so manche andere 20-Jährige. Es gibt eben nicht diese Alterszielgruppe. Man kann es nicht mehr nach dem Alter festmachen.
Nee,
ich glaube
das kann
wirklich
man nicht.
Und Lifestyle ist auch irgendwie so zersplittert. Früher konnte man aus meinem Musikgeschmack was festmachen. Aber auch das ist ja, also wenn man sich so Playlisten oder so durchscrollt, das ist ja manchmal auch schon schizophren, was sich da findet, was man mag, was man nicht mag. Und das ist klar, dass kein Radiosender dieser Welt kann meinen Musikgeschmack treffen.
Nee, das funktioniert nicht mehr. Ich bin auch gespannt, ob irgendwann so Bushido und sowas Oldies sind. Also ob irgendwelche so, weißt du, wenn wir 70, 80 sind und da sitzen und irgendwie, weiß ich nicht, die Musik aus den 80er, 90er und 2000ern
hören. Richtig. Das ist manchmal, wenn ich in Berlin, da gibt's Jam FM, und wenn die da so einen Retro-Track ankündigen, ich denke, der war doch, das ist doch noch modern, oder nicht? Nee. Und aber man darf natürlich auch wirklich nicht versuchen, sich ständig anzupassen, sondern ich finde, man kann da eben was mitnehmen und sich auch beeinflussen lassen, gerade wenn man auf der Suche nach Geschichten ist. Und das mag ich eben, die Beschäftigung mit den Menschen und mit möglichst auch verschiedenen Menschen. Und manchmal, manchmal, also man darf sich auch nicht anmaßen zu glauben, man weiß, für wen man schreibt. Beispielsweise werde ich häufig gefragt, weißt du denn eigentlich, wer deine Zielgruppe ist? Ich hasse dieses Wort mittlerweile. Ich sage nein, weiß ich nicht. Ich bin so froh. Letztens.
Oh, wir sind gleich in Halle.
Wir haben, wenn es Richtung Halle geht, wird es wieder Englisch.
So in, ja, aber gleich? Halle ist international.
Ja, ist international. Also
in Halle ist Halle ein ganz anderer Wind.
Ja.
In Bitterfeld wollte man das noch nicht Englisch machen, aber in Halle
Bitterfeld
weiß man.
In Bitterfeld ist mein Vater geboren.
Ach Quatsch.
Ja, also er ist leider auch schon verstorben, aber ich bin mir relativ sicher, dass der hier irgendwo in so ein Chemiefass gefallen sein muss und wie Obelix dann nicht unsterblich oder kräftig wurde, aber er hat es geschafft, seit seinem 16. Lebensjahr Kette zu rauchen und hat null Erkrankungen deswegen gehabt. Gut, Zahnprobleme und sowas. Das, aber nicht so das, was man normalerweise kennt. Also der wäre der richtige Marlboro-Man geworden, weil es war immer Camel oder Pall Mall ohne Filter.
Oh, die guten. Wenn schon, wenn.
Oh. Und ich kann mich noch daran erinnern, in der Bahn, immer Raucherabteil, ne?
Ja.
Mit ihm zugequarzt.
Ach, du
worden,
als Kind
ich,
dann auch
was ich passiv schon weggehauen habe.
Andere Zeiten, sage ich
dir. Andere Zeiten, ja. Und auch im Flugzeug noch. Also es war. Und deswegen, Bitterfeld habe ich gute Erinnerungen dran. Und ich glaube, die haben auch einige Sachen hier sehr, sehr, sehr schön gemacht.
Ja, ich bin tatsächlich in dieser ganzen Region nicht so gut ausgebildet. Als guter Norddeutscher.
Steht jetzt auch nicht so auf als
Ziel
Nummer 1.
Sollte es aber, weil aber es ist, ich glaube, die ganze Ecke ist sehr, sehr schön.
So wie sowieso im Ruhrpott, wo man aus diesen alten Industrie. Brachen eben
hippe
Sachen gemacht hat. Einige Sachen haben die hier auch neu hinbekommen und es gibt, meine Mutter ist Sächsin, das heißt also, ich bin also eigentlich auch kein so richtiger Urberliner, weil meine Eltern keine
Urberliner
sind. Aber ich bin immerhin geboren in Berlin.
Ja, das ist doch, reicht doch.
Ich hab's noch erreicht, ja.
Du wirkst wie ein Berliner.
Was heißt denn das?
Ja, ganz
bin?
Im Gegenteil. Ich finde Berliner und Berlinerinnen beispielsweise überhaupt nicht unfreundlich.
Nee. Okay.
Ich mag die alle.
Also
die richtigen, nicht die.
Ja, das stimmt.
Ich muss sagen, ich bin selber ein bisschen, ich habe gar kein richtiges Wort dafür, aber ich möchte nicht unbedingt in einem Restaurant ad hoc auf Englisch angesprochen werden, wenn ich nicht in Großbritannien bin.
Ja. Das ist
also,
in Berlin,
das tut mir leid, da bin ich ein bisschen brüde.
Kommt so. Hier in dem ersten letzten Tag drin vor, weil
also ich habe nichts dagegen, aber es ist jetzt nicht, wo ich das irgendwie, ich mag das. Und wenn ich da so ein Berliner wie Dichter habe oder so eine Berlinerin, die so klassisch ist, dann mag ich das sehr gerne. Hast du was dazu zu dem?
Ja, ich habe hier das ist eine Unterhaltung mit einem Pförtner in einem Krankenhaus und die Hauptfigur sagt, hey, sorry, die iPods müssen bitte auf das Zimmer von Herrn von Armin gebracht werden, wollte ich sagen, kam aber nur bis, hey, sorry, die iPods hier. Dann unterbrach der Pförtner mich höflich, aber mit energisch wedelnder Handbewegung, no English, please, not speaking. Offenbar dachte er, ich hätte mich aus einem Café im Prenzlauer Berg hierher verirrt, wo Gäste wie Kellner grundsätzlich davon ausgingen, dass man bei der Bestellung Englisch sprechen musste. Und ja, in der Tat hatte ich meinen Satz vielleicht etwas zu nuschelig und nasal begonnen, womit sich Hey Sorry iPods hier für ihn nach Londoner Hafenviertel-Slang angehört hatte.
So. Also es ist tatsächlich so, ne?
Ja.
Wir haben es in Hamburg, passiert das ja nicht. Also Hamburg wird so generell nicht angesprochen.
Ach so.
Da passiert auch überhaupt nicht, dass du da auf Englisch von irgendwelchen Leuten angesprochen wirst.
In Hamburg
kriegst
du wahrscheinlich gleich die Rechnung an den Tisch.
Da ist man vorsichtig. Ja? Da wartet man so, okay. Der Hanseat bestellt. Aber bevor wir in Halle sind... das ist so romantisch, das darf ich nicht auslassen, dass du deine Frau in der Bahn kennengelernt hast.
Ja, das stimmt.
Is it the truth?
Completely. Ich bin, ich habe etwas gemacht.
Wie schön das auch ist.
Ich habe etwas gemacht, was ich normalerweise nie mache. Beispielsweise, und zwar, dass ich spontan mich in die Bahn setze und einfach mal sage, Mensch, das recherchierst du jetzt mal vor Ort. Ich bin ja also in der ersten Fassung meines Schreibens, schöpfe ich gerne aus Erinnerungen und mache Google-Recherche. Und dann, wenn ich den ersten Entwurf habe, dann fahre ich die Orte ab, gleiche meine Fantasie mit der Realität ab, gebe es auch Experten zu lesen. Hier war es so, dass ich, um es kurz zu machen, ich wollte eigentlich, ich brauchte eine... halbwegs vernünftiges Café oder eine hippe Bar am besten in der Nähe des Bahnhofsviertels. Wollte mir nochmal angucken, wie der Weg zwischen dem Hotel und dem Bahnhof ist, brauchte ich für ein Buch. Hat nie den Weg ins Buch gefunden, außer hier jetzt tatsächlich drin. Deswegen ist dieses Buch auch für Linda gewidmet, der erste letzte Tag. Aber damals dachte ich, ich brauche das für einen Thriller. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, es sind, ich glaube, 35 Grad. zu Hause, ich schwitze. Die Bahn ist klimatisiert. Das Hotel, in dem ich bin, die alle waren, also ich hatte frei. Und ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, dann fährst du einfach mal nach Leipzig. Und bin in Südkreuz eingestiegen und habe etwas gemacht. So, das war so zwar diese 80-20-Regel, heute mache ich mal was ich sonst nie mache. Das war ein Fehler, weil diese Idee hat noch andere gehabt, an diesem Tag mit der Bahn zu fahren nach Leipzig. Und es war so voll. Ich habe zum Glück dann irgendwie nach langem Warten mich ins Bordbistro oder Speisewagen kämpfen können. Und habe dann den Platz gegenüber einer wunderschönen jungen Frau eingenommen. Und wir kamen ins Gespräch.
Wusste sie, wer du bist?
So, und das ist wirklich das super Lustige, weil ich habe erst mal gesehen, dass sie ein Buch liest. Leider nicht meins. Also sie hat es in der Handtasche, steckte das raus. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel war, aber es war von Michael Nast, der Generation beziehungsunfähig geschrieben. Da hätte ich vielleicht ein bisschen misstrauisch werden sollen. Aber ich habe es dann noch nicht erkannt, was es ist. Und sie erzählte mir, dass sie bei der Bahn arbeitet. Und ich meine, könntest du ja vielleicht uns hier mal Plätze organisieren oder so? Weil sie ist ja Personalreferentin, wenn ich das richtig wiedergebe, sie in Leipzig, aber sie pendelt auch hin und wieder von Berlin. Also sie war beruflich in Berlin, ist wieder zurück, hat lange Zeit in Berlin im Prenzlauer Berg gelebt und sich immer darüber aufgeregt, dass alle da Englisch sprechen. Und kommt aber selbst aus dem Saarland. Und ich kannte ihre halbe Lebensgeschichte und ich fand das sehr toll. Ich habe mir zugehört. Und dann hat sie gefragt, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe und irgendwann.
Oh nein, sie wusste nicht, wer du bist.
Habe ich meinen Namen genannt und da dachte sie,
warte mal,
ich lüge sie an.
Ah.
Sie wusste nicht, wer ich war, aber sie hat auch später gesagt, weißt du was, ich habe eigentlich von allen Autoren, die ich so lese und auch ganz gerne lese, immer gegoogelt. Aber du hast mich offensichtlich nie interessiert, dich zu googeln. Ich ging immer davon aus, du bist so ein alter, verknöcherter Typ, der sich sowas ausdenkt. Ich hatte gar kein Bild von dir. So, und ich wusste, sie glaubt es nicht so ganz. Und hat dann so subtile Testfragen gestellt, die gar nicht als Frage formuliert waren. Sie hat beispielsweise gesagt, ja, ich schlafe ja immer so gerne mit Simon Jäger ein. Simon Jäger ist der Sprecher meiner Hörbücher. Und ich so, ja. Und oder sie, was hat sie noch gesagt von mir? Und oh, was hat sie gelesen? Abgeschnitten. Die Hauptperson, wie hieß die nochmal? Die ist natürlich Linda. Ja? Und ich benutze immer Namen, die ich gerne mache. Und dachte ich, okay, komm, gehst nicht drauf rein. Die glaubt dir das nicht. Und außerdem, was soll ich sagen? Manchmal sage ich auch wirklich, ich bin Journalist oder irgendwas, ich auch nicht will, dass das irgendwie, es kann ja eigentlich nur peinlich werden. Entweder die Menschen kennen mich nicht und da gibt es ja eigentlich immer nur zwei Fragen, die man Autoren stellt, von wegen, ach, können sie davon leben oder sind sie Millionär? So was dazwischen gibt es ja gar nicht.
Nee.
Ja, sie war eher so in dieser Region, kannst du davon leben? Ja, denn als wir uns später wieder getroffen haben, hat sie vorher auch so mit Freunden gesprochen, so viel gesagt, soll ich das jetzt bezahlen, den Drink, oder wie ist das eigentlich?
Oh Gott, weil du so ein armer Schlucker bist?
Naja, nee, weil sie gar nicht weiß, was ein Autor oder so, ob das jetzt, wenn man vom Schreiben leben kann, was das jetzt bedeutet.
Also du kannst ganz gut davon leben, halten wir
ich
das mal
fest.
Ich
kann sehr gut davon leben, gar keine Frage, und ich habe dann auch bezahlt. Fakt ist, ich bin dann irgendwie nicht so drauf eingegangen, und trotzdem war das so, dass wir dann Nummern ausgetauscht haben, uns wieder getroffen haben, und der Rest ist Geschichte. Und wir waren sogar, unsere allererste Lesung war von Michael Nast zu seinem neuen Buch, und der ist ja halt irgendwie Dauersingle, und ich war so der einzige Mann dort, aber das ist bei Lesungen ja auch nicht so unüblich, ja, und also den hatte sie gegoogelt, da wusste sie auch genau, wie der aussieht, mit dem war sie auch für Instagram oder so schon
mit
befreundet.
Dir nicht.
Mit mir nicht, und sie war auch felsenfest am Anfang überzeugt, dass also ich war jetzt nicht so hundertprozentig ihr Beuteschema, ne? Das muss man schon sagen.
Wow.
Aber wir waren beide Single zu dem Zeitpunkt, was eben auch erstaunlich ist, und dann war das eben so, dass ich sie häufiger in Leipzig besucht hatte, mir eine Bahncard sogar dann zugelegt hatte, also weil ich dann so oft da war und wieder die Vorzüge des Bahnfahrens in mehrfacher Hinsicht dadurch kennengelernt habe.
Ach, wie schön. Aber das ist doch wirklich eine süße Geschichte.
Ja, das
hört
stimmt.
Man nicht so häufig.
Nee, und das war auch, sie meinte auch, sie sagte auch sehr, wie peinlich, ja, Linda, ich heiße ja Linda. Ich dachte noch, es wäre eine gute Möglichkeit, das zu checken, ob du das bist und ob du deine eigenen Bücher kennst. Und dabei wusstest du ja schon, dass ich Linda heiße, also wie bekloppt. Aber ich bin halt, wie gesagt, erstmal nicht drauf eingegangen, und wir haben uns dann köstlich amüsiert. Ach so, und dann waren wir, unser erstes richtiges Date war dann in Leipzig. Ich glaube, im Felixhaus oder so. Das ist auch in der Nähe des Bahnhofes. Und es war so utopisch heiß. Wir saßen noch in einem Strandkorb draußen, so eine Rooftop-Bar. Da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern.
Auf was für Jahre guckst du jetzt, wenn du jetzt auf die nächsten 10 guckst? Haben wir eine gute Welt oder eine schlechte Welt?
Also ich halte es mit Pinkert, der Harvard-Professor, der sagt, wir leben eigentlich in einer Welt, die immer besser wird, auch wenn es in den Medien anders dargestellt wird, ohne das massive Elend in dieser Welt kleinreden zu wollen oder die Augen davor verschließen zu wollen, was alles falsch läuft, glaube ich, dass wir immer in einer Welt leben, in der es beispielsweise eine Impfung gibt, nach einem Jahr schon und nicht vielleicht erst nach 10 Jahren. Ich glaube, dass wir sehr viele Menschen dadurch gerettet werden können. Und wie gesagt, leider haben wir schon viel zu viele verloren. Leider wird der Impfstoff nicht gerecht verteilt in der Welt. Leider wird uns das wahrscheinlich wieder irgendwann einholen, wenn man dann mit einem Land Kontakt wiederum hat, was wir ja in der global vernetzten Welt haben, was eben nicht geimpft wurde, weil entweder das Staatsoberhaupt entschieden hat, ich lasse nicht impfen, oder weil wir die Impfdosen weggekauft haben. Aber immerhin wäre diese Pandemie jetzt vor 100 Jahren gewesen, würde sie wahrscheinlich deutlich mehr Todesopfer fordern, mit deutlich mehr Restriktionen. Alleine wir könnten ja uns gar nicht austauschen und es würde auch gar keiner mitbekommen, dass wir uns austauschen. Also glaube ich, dass wir auf eine positivere Zukunft starten, die aber noch weit davon entfernt ist, wirklich richtig gut zu sein. Und irgendwann, vielleicht in 1000 Jahren, werden die Leute das über uns denken, was wir heute über die Leute denken, die im Mittelalter gelebt haben.
Oha. Das war schwierig, was du gesagt hast. Jetzt bin ich durcheinander. Jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt gut wird oder nicht gut wird. Aber zum Schluss mache ich für dich eine Insta-Story.
Heute ist besser als im Mittelalter, finde ich.
So, sie sind jetzt live dabei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sie auch mal wissen, wo wir hier sind. Das machen wir normalerweise gar nicht. Aber damit Sebastian... So, ich filme jetzt nämlich ihn schon, damit Sebastian dabei ist und damit er auch mal etwas zum Posten hat auf Instagram.
Ja.
Weißt du, das mache ich quasi jetzt für dich.
Das ist super.
Sie sehen, wir sind hier, wir haben unsere Maske ganz brav auf, wir haben Sagrotan natürlich
wir
hier.
Wir haben Abstand.
Wir haben iranisches Gedöns hier rumliegen.
Das nicht iranische habe ich schon geäxt.
Das ist Sebastian. Zeig mal das Buch bitte.
Ach so.
Die Ausgabe, die Sie sonst nicht sehen, das ist,
genau.
Die hat sonst niemand.
Ja, die gibt's
ja noch
nicht.
Überhaupt
gibt's
gar nicht so. Oder
genau.
Vielleicht haben Sie als Premium-Fan die schon mal.
nee, noch gibt's
nicht. So, Snochius, wir sind jetzt hier, das ist Halle quasi, sag ich mal, ein atmosphärisches Bild davon.
Ja.
Halle ist eine tolle Stadt. So, du darfst auch noch mal Worte an die Menschen richten.
Es hat mir großen Spaß gemacht und ich weiß ja nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird.
Das weiß niemand.
Aber ich hoffe, dass er möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer findet. Und es hat wirklich großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal. Auch ich trage eine Maske, Sie sehen das, und mein Haar wird jeden Tag länger. Tschüssing. Ja, so ist unsere Fahrt auch schon am Ende mit Sebastian Fitzek. Sein Roman, über den wir gesprochen haben, Der erste letzte Tag, ist am 28.04., also gerade erst erschienen. Und ich nehme an, wenn Sie nicht schnell genug sind, ist die erste Auflage auch schon vergriffen. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Colleen Ullmann-Fernandes, einem Gast, den ich persönlich sehr schätze und mich schon sehr drauf freue, mich mit ihr auszutauschen. Dann fahren wir zusammen von Berlin nach Köln. Und wenn Sie Informationen zum Thema Reisen in Zeiten von Corona suchen, finden Sie sie auf bahn.de/corona. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.